Hallihallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weiche, unserem True Crime Podcast ohne Mord, Folge 73. Wir reden wieder über Gönnereien und wir, das sind wie immer mein lieber Freund Niklas.
Hallo.
Und ich, Dino. Hey.
Hey.
Na, wie geht's? Na,
sehr gut geht's mir. Und dir?
Mir geht's spitzenmäßig, du.
Also, spitzenmäßig sogar?
Ja, doch. Immer wenn wir uns hier sehen, wenn ich dein Antlitz in der Kamera, durch die Kamera sehe, da geht's mir einfach gut.
Und, da geht das Herz auf.
Ja, da geht das Herz auf. Und zwar vor allem, Niklas, weil wir ja, und da springe ich jetzt ohne Umschweife rein, weil ich weiß, dass dich das auch interessieren wird, noch eine kleine Rechnung offen haben.
Die Pizza-Diskussion.
Die große Pizza-Diskussion von 24. Wir haben gefragt, Pizza-Geld.
Oh, nee, das gibt's schon, sorry. Nee, da bin ich,
Pizza da, mit oder
das nehmen wir wieder weg.
Pizza ohne Rand, das war ja unsere Diskussion mit Tolki. Ne? Und wir haben das zur Abstimmung gestellt.
Lass mich kurz raten, ich habe nicht reingeguckt.
Okay, ja.
Es war wahrscheinlich unsere Abstimmung von allen bisher mit den allermeisten Stimmen.
Ja, also diese Umfragen haben wir sehr selten gemacht, aber tatsächlich haben wir auch quasi dann noch Begründungen für manche Sachen bekommen und so. Und da haben wir wirklich so viel Resonanz das letzte Mal bekommen, als wir darüber haben abstimmen lassen, wo der Feuerwehrmann auf der Magic Mike-Skala landet bei dem Verbrechlein im Adventskalender.
Sexy Feuerwehrmänner und Pizza. Ja, das ist unsere Community.
Ja, das ist auf jeden Fall.
Ja, damit kriegt man
das Venn-Diagramm, das war klar. Naja, auf jeden Fall haben wir abstimmen lassen. Und 60,2% haben gesagt, Pizza mit Rand.
Oh.
8,5% haben gesagt, ist Tolki verrückt, 5,1% hat der keinen Geschmack, 9,3%, ich kann's nicht fassen. Und nur 16,9% haben gesagt, Pizza ohne Rand.
Okay, wow, das ist eindeutig, würde ich sagen.
Damit eine überwältigende Mehrheit für Pizza mit Rand, was auch eigentlich so zu erwarten hat, weil wir wissen ja, unsere Community, die hat Geschmack.
Ja, da möchte ich dann, nachdem wir dieses Urteil nun gefällt haben, eindeutig, einmal an Tolki gerichtet sagen, Tolki, halt den Rand.
Okay, alles klar. Ja, das macht er sowieso. Ich dachte, dass ich vielleicht noch auf ein paar Rückmeldungen eingehen könnte, einfach nur, um das Zeug hier so ein bisschen unter die Nase zu reiben.
Jetzt mal so ein bisschen noch vorzulesen. Da sollten wir uns jetzt drin suhlen, Lino. Das können wir jetzt nicht einfach so aufgeben.
Ja, also von
Kat. Alle, die jetzt gekommen sind, um über irgendwelche Verbrechen oder sonstiges zu hören. Nee, ihr wartet jetzt.
Ihr wartet jetzt schön 10 Minuten, bis wir das alles vorgelesen haben.
Jetzt geht's um Pizza.
Ja. Katrin hat geschrieben, Pizzarand mit Käse drin oder mit Dip, ja. Pizzarand einfach so, Fenster auf, raus damit. Das wollte ich kurz erwähnen. Ich muss das hier ja gleichmäßig darstellen.
Ja, wir haben ja einen journalistischen Anspruch ja auch.
Teile ich so nicht. Stefanie hat geschrieben, bei einer Blechpizza will ich ein Stück aus der Mitte. Wer braucht da schon den Rand? Wollte ich auch kurz vorlesen, um zu erwähnen. Stefanie, das ging an der Fragestellung vorbei. Wir reden hier nicht von Blechpizza.
Blechpizza ist eine ganz andere Kategorie.
Das ist eine ganz andere Pizza zu tun. Eine Blechpizza hat mit einer Pizza, wie ich sie kenne, überhaupt nichts zu tun, wie das Big Tasty Kind sagen würde. Sonst die Rückmeldung war, Pizzarand ist das Brot des kleinen Mannes, Grundnahrung, überlebenswichtig. Pizzarand ist nicht das Beste an der Pizza, aber 100% notwendig, wichtig und richtig. Gute Pizza immer mit Rand, bei neapolitanischer Pizza mit Pesto-Mozzarella kann man den Rand zum Pesto-Dippen nutzen. Und Pizza auf jeden Fall mit Rand, habe das Glück, eine Frau zu haben, die den Rand nicht isst und diesen an mich abtritt. Also, überwältigende Mehrheit. Ich glaube,
das ist eindeutig.
Ja, da braucht auch Tolki nicht mehr zu seinen Kolleginnen und Kollegen zu gehen in der Mittagspause und da nachzufragen, ob der Rand besser ist als das Innere, was komplett an der Diskussion vorbeigeht. Aber gut, haben wir schon geklärt.
Dann ist die Diskussion jetzt, glaube ich, ein für alle Mal abgeschlossen. Ja. Wir haben recht, einfach um das nochmal kurz auch in aller Klarheit zu sagen.
Quasi noch so die Take-Home-Message am Ende des Referats für alle, die nicht aufgepasst haben, ne?
Genau, dass man da auch nochmal ganz sicher gehen kann. Selbst die in der letzten Reihe haben es jetzt verstanden.
Okay, gut. Was machen wir noch, außer über Pizza zu reden? Wir reden über Verbrechen. Kleine, größere. Wir fangen an mit dem Großen, das habe in dieser Woche ich mitgebracht. Danach kommt das kleine Verbrechen, das Community-Verbrechlein der Woche, wo ihr uns einschickt, eure selbstbegangenen oder beobachteten Gaunereien über verbrechenfuerweicheier@gmail.com oder Instagram. Verbrechen für Weicheier heißen wir da. Und dann reden wir darüber. Wir bewerten das, ordnen das für euch ein, ob ihr ein schlechtes Gewissen haben müsst oder nicht. Und das macht sehr viel Spaß. Vielen Dank, dass ihr euch
da so fleißig meldet. Verständigen die örtlichen Behörden, falls notwendig.
Ja, genau. Das ist auch schon passiert. Viele unserer Hörer in dem Knast. Und ansonsten könnt ihr uns gerne bei patreon.com/weicher unterstützen, wenn ihr es wollt. Wenn ihr alt genug seid, um selber kein Taschengeld mehr zu bekommen. Ne? Oder ihr lasst uns einfach eine Bewertung da auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Das hilft auch immer sehr weiter. Und ansonsten kommen wir ohne große Umschweife zum Verbrechen dieser Woche, oder?
Ja, das klingt doch gut.
Ja. Ist auch immer gut zu sagen, ohne große Umschweife, nachdem man 30 Minuten über Pizza geredet hat. Ne?
Gut. Nur essentielle Dinge, über die wir hier sprechen.
Ich entführe euch heute in ein Land, in dem wir sehr lange nicht mehr waren.
Oh Gott, es gibt wieder
in die USA. Ja, das Land, in dem Pizzarand auf jeden Fall mit Käse gegessen wird. Wo ich auch kurz sagen will, kein Riesenfan. Da muss ich mich jetzt mal gegen den Pizzarand aussprechen. Das ist auch nochmal eine andere Kategorie an Pizza, aber
Ich kann dem Ganzen was abgewinnen, wenn man mal in der, das bin ich eigentlich fast nie, aber wenn man mal in der Stimmung für so eine Dirty American Pizza ist, dann finde ich, hat das seine Daseinsberechtigung.
Ja, aber?
Aber das kommt dann halt einmal im Jahr vielleicht vor.
Genau, und dann bestellt man sich das auch, stellt sich das geil vor und dann ist der Käse aber gar nicht so flüssig und geil, wie man sich das gewünscht hat. Und danach fühlt man sich eigentlich so ein bisschen dreckig.
Ja, das will man im Moment vielleicht aber auch.
Das ist wie, wenn man Naan mit Käse bestellt. Das ist auch einfach, man stellt sich's geiler vor und dann kommt's zu Hause an, ist schon so halb fest und trocken und da hätte man sich lieber das Normale bestellt.
Ja, das stimmt.
Ja, ja, USA. Wie letzten Herbst, Niklas, ich nehme dich zurück, da warst du ja noch da, vor Ort, und hast eine Tour gemacht, durch verschiedenste Stadien auch, unter anderem, ne, College-Football hast du dir angeguckt.
College-Football, ja.
Und im Entferntesten geht's jetzt auch in diese Welt, in die Welt des College-Footballs.
Oh, da hast du mich direkt.
Ja, das habe ich mir gedacht, du Riesenfan, Riesenexperte auch. Ne?
Vor allem im College-Football, da kenne ich mich richtig gut aus.
Deswegen kannst du mir ja wahrscheinlich sagen, was The Big Game ist.
The Big Game?
Ja, das große Spiel quasi. Wofür steht es?
Das weiß ich nicht. Ist The Big Game, entweder könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie Army gegen Navy ist. Das ist ein Ding. Ja. Oder einfach am Ende das Finale vom College, aber das ist, glaube ich, auch nicht. Sonst heißen die immer Bowl. Sonst heißen irgendwie Orange Bowl, Cotton Bowl und sowas. Nee, keine Ahnung.
Der Cotton Bowl, den man jeden Februar, wo man sich dann so trifft, nachts wach bleibt und so und sich den Cotton Bowl anguckt aus der NFL, ne? Nee, es ist ein Spiel zwischen zwei Footballteams von der University of California, UCAL, und der Stanford University. Zwei Unis in Kalifornien eben mit einer sehr langen jährigen Rivalität. Und einmal im Jahr treffen die halt im Rahmen der Football-Saison aufeinander und da ist ein Riesenspektakel, the Big Game eben, großer Aufmarsch, ganz viele Fans und das auch schon seit sehr vielen Jahren, 1892 war da das erste, seitdem 126 Mal aufeinander getroffen.
Das ist eine Hausnummer.
Ja, und jedes Jahr vor dem Big Game gibt es da Studierende, die Streiche an Studierenden der anderen Uni stellen.
Okay.
Ja, das ist so ein bisschen die Tradition. Das meiste ist Vandalismus, irgendwelche Schmierereien, ne? Wahrscheinlich irgendwie
clever
Hitlerbart malen oder so, irgendwie, man kennt's, ne? Einmal hat ein Student, das fand ich ganz witzig, hat herausbekommen, wie die Frequenz ist. Also beim Football muss man vielleicht einordnen, für die, die es nicht kennen. Die Schiedsrichter dort, die erklären manchmal in ein Mikro rein ihre Entscheidungen und verkünden die, glaube ich, ne? Also,
das ist richtig.
Ich weiß nicht, ob das nur bei kontroversen Entscheidungen, aber keine Ahnung, auf jeden Fall machen die das.
Nee, ist eigentlich bei jeder Entscheidung.
Okay, sprechen das dann in Mikro rein und das hört man dann im Stadion und im Fernsehen und dann können alle sagen, okay, was für Idioten. Und ein Student hat halt herausbekommen, was die Frequenz von diesem Mikrofon da ist oder das, wo der reinspricht. Und hat das dann quasi überschrieben. Und als dann der Schiri seine Entscheidung dem Fernsehen verkünden wollte und dem Stadion, hat man eben nicht seine Begründung gehört, sondern den Studenten, der sowas gesagt hat wie persönliches Foul, unsportliche Arroganz, die Studenten von UCAL sind scheiße.
Okay, das finde ich schon wieder witzig. Ja. Also das finde ich eigentlich einen ganz, ganz lustigen Prank.
Ja, finde ich auch. Finde ich clever. Und das war ein Streich. Und im Jahr 1998 gab es einen zweiten Streich, der so ein bisschen da bei den beiden Unis in die Geschichtsbücher ging. und auch besonders große mediale Aufmerksamkeit bekommen hat. Und zwar der Stanford Tree heißt durch die Phoenix Five. Mhm. Phoenix Five, so haben sie sich selbst ernannt, so ein bisschen. Ich habe mal geguckt, das sind ursprünglich irgendwie aus X-Men oder so, Avengers vs. X-Men, gibt es die Phoenix Five, die haben sich so genannt. Eigentlich waren es einfach 5 Studierende, die Teil der Studentenverbindung Theta Chi waren.
Ja, Theta Chi.
Ja.
Ist nicht so cool wie Alpha Gamma Pi, aber ja. ist schon eine meiner Top. Cool,
ja. Ich habe mir extra ein Video angeguckt, um zu gucken, wie es so von so Frat Bros ausgesprochen wird. Also quasi von den Studierenden da. Aber leider war es an deren Aufnahmetag offenbar sehr windig und ich habe einfach nichts verstanden. Also da müsst ihr vielleicht noch mal ran.
Hat vielleicht aber auch damit zu tun, dass so ein Typ oben ohne mit einem Viehzeichen auf dem Bauch dann so ein Fass aus dem ersten Stock im Frathaus geworfen hat.
Ja, genau. Das war leider tierisch laut. Im Hintergrund stand auch so einer auf dem Kopf und musste aus so einem riesigen Trichter Bier trinken. Ja.
Backstand.
Ja, und die 5 Studenten...
Man merkt auch, wir haben kaum Teenie-Filme irgendwie.
Ja, genau, also es ist sehr authentisch, was wir hier auch alles, unser Eindruck davon, ja. Wir waren selbst vor Ort, das merkt man, glaube ich.
Klar.
Das merkt man, glaube ich, ja. Und die 5 haben ein paar Wochen vor dem Big Game, sind die zu der Stanford University gefahren, um zu gucken, was sie da so machen können, um einfach mal zu schauen, was können wir denn hier für einen lustigen Streich spielen. Ursprünglich hatten sie sowas gedacht, wie wir klauen ein paar Schilder oder so. Mhm. Ne? Also irgendwas Gängiges. Und als sie da angekommen sind, haben sie aber gemerkt, dass an dem Abend Cardinal Chaos war. Das war
Cardinal Chaos?
Ja, das war...
Das klingt auf jeden Fall cool.
Und das war das erste Training der Basketballteams da in Stanford. Mhm. Also echt, also tierisch cool.
Und das ist Wahnsinn.
Das war dann immer irgendwie ein großes Spektakel, ne? Und so Riesenmenge und so an Studierenden und die 5 haben sich gedacht, wir mischen uns da mal unter und gucken, ob wir hier denen irgendwie die Party vermasseln können. Haben nicht so eine richtige Gelegenheit dazu gefunden, aber als sie hinterher im Auto saßen, haben sie gesehen, dass eben der Stanford Tree abtransportiert wurde. Mhm. Und der Stanford Tree, das war kein echter Baum, sondern ein Kostüm.
Sondern ein Ent.
Ich bin kein Baum, ich bin ein Ent. Der ist dann weggegangen, Richtung Isengard und hat da den Turm eingerissen, hat Saruman angegriffen und dann war am Ende alles gut. Mhm. Nee, dieses Kostüm, das war vom Maskottchen der Marching Band. Also da immer, wenn da irgendeine Veranstaltung ist oder Spiele oder sonst was, gibt es da immer die großen... Man kennt es aus Filmen und so, die Riesenbands mit Trompeten, mit Trommeln und die machen da allerhand Lärm und dann hüpft dann Maskottchen durch die Gegend. Und dieses Maskottchen der Marching Band und auch inoffiziell dadurch der Schule war eben dieser Typ in einem großen Tannenbaumkostüm. Mhm. Was ich auch, muss ich sagen, auf der Top-Liste an Maskottchen, jetzt so einfach spontan, nicht sehr weit oben.
Findest du nicht?
Relativ uncool. Auch 2,70 Meter groß, ich kann mir nicht vorstellen, normalerweise machen die ja Flickflacks und so. Aber wie willst du das machen, wenn du noch über dir so eine riesige Spitze hast? Und also
vielleicht hilft dir auch, du kannst so ein bisschen wie beim Stabhochsprung, kannst du dich daran dann...
Ja, wahrscheinlich, ja. Die haben auf jeden Fall gesehen, wie der Typ, der da normalerweise drin steckt, das abtransportiert hat. Mhm. Und sind ihm gefolgt, um zu sehen, wo das denn hingebracht wird und haben gesehen, natürlich ein wertvolles Ding, Kostüm in der Uni und so, wurde im Probesaal der Stanford Band untergebracht, was am Ende sowas war wie so eine alte Bretterbude oder so, also richtig heruntergekommenes Ranzgebäude, wo auch gerade irgendeine Party zugange war und die haben sich gedacht, okay, wir kommen später in der Nacht nochmal wieder und schauen, ob die Party dann vielleicht vorbei ist und wir ein bisschen Ruhe haben, um uns da drin mal genauer umzusehen. Und das haben sie dann auch gemacht. Um 4 Uhr sind sie zurückgekehrt. Alles war still. Die perfekte Gelegenheit. 3 haben draußen gewartet, 2 haben sich Zugang verschafft. Mission Impossible Style, es war richtig schwierig. Fenster waren offen, konnten einfach reinspazieren. Und in dem Gebäude haben sie dann rumgesucht, das Kostüm gefunden und das einfach durch die Vordertür raustransportiert.
Ja. Das ist ein wilder Heist.
Wilder Heist, ja, damit war es auch. War nicht so problematisch. ziemlich easy. Das größte Problem, haben sie später noch gesagt, war mit dem gigantischen Kostüm, wie gesagt, knapp drei Meter groß, auch sehr ausladend, sich auf den Rücksitz zu quetschen. Deswegen haben sie erstmal zwei Leute von denen das Kostüm in die Nachbarschaft nebenan gefahren. Die anderen sind hinterher zu Fuß und dann konnten sie sich da an einem etwas ruhigeren Ort ganz in Ruhe zu dritt auf die Rückbank quetschen und das Kostüm irgendwie zwischen sich legen. Und dann sind sie mit dem Kostüm auf dem Rücksitz ins Verbindungshaus gefahren. Mhm. Haben das da bei Mr. Black im Raum verstaut. Mr. Black war einer von den fünf. Die haben sich Pseudonyme gegeben natürlich. Ja?
Hatten die gerade Reservoir Dogs geguckt? Oder in welchem Jahr war das?
Ja, 1998. Kann gut sein.
Oh ja.
Ich habe Reservoir Dogs nie gesehen, muss ich sagen.
Ist ein Fehler.
Ja, deswegen, wie hießen die anderen da?
Mr. Pink, Mr. Yellow, Mr. Brown. Ich weiß nicht, welche anderen es noch gab.
Ja, in dem Fall war es Mr. Black, Orange, Green, White und Yellow. Vielleicht haben sie Reservoir Dogs ein bisschen betrunken gesehen.
Das kann sein. Vielleicht waren sie einfach auf farbenblind.
Ja, einer davon war Dalle einfach. Ja. Die haben auf sich auf jeden Fall diese Pseudonyme gegeben. Und zuerst haben sie auch niemandem verraten, dass sie es waren. Und deshalb war auch erstmal Ruhe um die ganze Nummer. Mhm. Bis eine Woche später ein Artikel veröffentlicht wurde im Stanford Daily, also der Studierendenzeitung von Stanford, dass eben das Maskottchen geklaut wurde. Mhm. Und der Typ, der normalerweise im Kostüm war, hat dann da eben ein Interview gegeben und hat gesagt, dass er an dem Abend bemerkt hat, dass ihm drei, vier Leute gefolgt sind, als er zurück zum Bandcheck da gegangen ist. Was ich schon irgendwie ziemlich geil fand, dass ihm das aufgefallen ist. Also, dass er damit auch...
Das ist schon krass, ja.
Dass er das so transportiert hat und sich dachte, okay, das ist teures Gut. Mhm. Ich weiß nicht, so musst du dich wahrscheinlich gefühlt haben, als du die Eheringe oder so, die wurden euch zugeschickt, ne? Sonst vielleicht, wenn du damit rumläufst oder so am Anfang, dass du denkst, okay, verfolgt mich jetzt hier jemand vom Schmuckladen oder so?
Also, als ich den Verlobungsring abgeholt habe, da ging es mir so,
ja. Dass man hinter jeder Ecke jemanden vermutet. Der offensichtlich hat das bemerkt, was ich ganz gut fand. Und er hat auch direkt gesagt, das müssen UCAL-Studenten gewesen sein.
Das sind alles Schweine.
Das sind alles Schweine. Er hat auch gesagt, dass in dem Bandhaus da mit Rasierschaum Bears an den Spiegel geschrieben wurde. Also quasi das Football-Team, das heißt so. Die fünf haben abgestritten hinterher, dass sie es gewesen sind. Also vielleicht hat er sich ausgedacht. Aber als eben der Artikel dann rauskam, dann haben da natürlich alle drüber geredet auf dem Campus, auch auf dem Stanford Campus und so. Die fünf haben sich gedacht, wir brauchen einen coolen Namen, haben sich dann Phoenix Five genannt, weil hier diese Marvel-Geschichte, der Phoenix hatte eine Bedeutung bei denen in der Verbindung auch. Und, das finde ich sehr gut, eine Begründung von denen für Phoenix Five war auch, weil es eine Alliteration ist.
Finde ich solide.
Und das fand ich schon gut. Die hatten es schon drauf. Also die wissen genau, was uns gefällt an solchen Spitznamen für Verbrecher. Also
nee, finde ich gut.
Kommt immer gut.
Sie wussten, sie kommen mal in den Podcast.
Ja, genau.
Es gab zwar noch keine Podcasts, aber die hatten einen Blick dafür.
Auf jeden Fall. Die waren auf jeden Fall Medienprofis. Und deswegen haben sie auch ein Interview gegeben. Mhm. Der eigenen Uni-Zeitschrift, dem Daily Californian, wo eine der Freundinnen Redakteurin war von einem der Typen. Und deswegen sind sie da auf die Titelseite auch gekommen mit ihrem Interview. Und da haben sie dann gesagt, ja, keine Sorge, vor dem Big Game kriegt ihr das Maskottchen zurück. Stellt euch mal nicht so an. Ihr seid alles Weicheier und so.
Klar.
Und haben...
Deswegen, uns hören auch viele Studentinnen
aus Stanford. Ja, klar. Das ist unsere größte Menge an Hörerinnen. Und haben dazu einen Brief veröffentlicht, der vom Stanford Tree unterschrieben war. Dass er nicht mehr glücklich ist in Stanford, jetzt wo er die große weite Welt kennengelernt hat und auch Leute jetzt mit Leuten zu tun hatte, die ihre Universität lieben und so, hat er gesagt, er will nicht mehr zurückkommen. Sehr gut. Ja, dazu haben sie noch ein Bild gepackt, wo sie dem Baum so eine Augenbinde übergebunden haben, als wäre eine Geisel.
Also, okay, das finde ich schon ziemlich witzig.
Ja, fand ich auch ganz gut. Was auch alle eigentlich ganz witzig fanden, ja?
Ja, mal eine andere Frage ganz kurz zwischendrin, weil sowohl Stanford als auch die UCAL ein Daily-Magazin haben. Es passiert ja da so viel an den Unis. Also ich meine, da wurde jetzt auch nicht jeden Tag irgendein Maskottchen entführt. Passiert da so viel, dass du, dass wirklich eine Tageszeitung sich lohnt. Ja. Also ich würde sagen, mit einer Wochenzeitung ist doch bestimmt schon schwer genug,
ja,
da Themen zu finden. Ja. Aber täglich?
Ich könnte mir vorstellen, dass Stanford Daily ein bisschen ein Euphemismus ist.
Klingt einfach schöner.
Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen so ist, wie dass wir bei Gelatine Kenobi 2 wöchentlich Folgen rausbringen.
Okay, ja. Fair.
Auf jeden Fall fanden es alle ganz witzig, außer Henderson, also der Typ im Kostüm, der hat darauf geantwortet, hat gesagt, ey, entführt doch mal mich. Ich bin das Maskottchen, nicht hier dieses Stück Stoff, hab mal ein bisschen Rückgrat. Fand ich auch ganz geil, ein bisschen, auch leicht größenwahnsinnig an der Stelle, der Typ.
Stark.
Aber im Endeffekt, du hast es schon gesagt, ziemlich offensichtlich, dass es harmlos war, dass die ganz witzig waren, die Typen. Mhm. Die beiden Unis aber fanden das weniger lustig und haben beiderseits sehr strikt darauf reagiert. Vor allem, weil sie Schiss hatten, dass das Ganze sich ein bisschen hochschaukelt und eskaliert und so. Und das wiederum fanden dann die Studierenden langweilig und deswegen durch diesen ganzen Disput und so hat das auch mediale Aufmerksamkeit bekommen und so und wurde ein Riesenthema. Polizei wurde eingeschaltet, ne? Das Kostüm immerhin $1,000 wert. $1,000, Niklas, im Jahr 1998.
Oh, Lino, ich hatte jetzt gehofft, das wird ein blödes Kostüm geklaut und
nee.
Ich muss trotzdem einen Inflationscheck machen.
Selbst wenn es da keinen Wert gegeben hätte, ich hätte meinen ausgedacht, wäre mir scheißegal gewesen.
$1,000 1998, ja. Ach, das sind genau $2,600 heute.
Warst nah dran, ne? Warst nah dran. Es sind so 1912. Ja, ah, blöd.
Ich hasse diese Kategorie.
Ja, so viel war der reine Warenwert. Henderson, also der Typ im Maskottchen, hat gesagt, das ist der Stoff, aber für uns ist das Ding Millionen wert.
Klar.
Ja, logisch. Und aber auch der UK-Leiter, der hat gesagt, das eigene Maskottchen, das wird so lange nicht auftreten, bis Stanford den Stanford Tree zurückbekommen hat. Okay. Also kommendes Spiel wird es nicht auftreten. Später ist rausgekommen, das war irgendwie gar nicht verfügbar fürs nächste Auswärtsspiel und der hat es einfach so gesagt, um den Druck ein bisschen zu erhöhen. Aber naja.
Stark.
Ja, und die Phoenix 5, die wussten dann eben nicht so ganz, was sie tun wollten, ne? Haben sich dann für diese Geiselnummer da entschieden mit der Augenbinde, haben die lokalen Medien dann noch zu einem Parkplatz in der Nähe gerufen, mit Kameras und so, und haben denen dann eben Bilder gezeigt, damit die Live-Bilder sehen, dass es dem Tree gut geht und alles, das dann noch veröffentlicht wurde. Irgendein Sportartikelhersteller hat $5,000 an eine wohltätige Organisation gespendet, hat gesagt, hier, das ist Lösegeld für den Tree, bitte lass den Tree frei. Sports Illustrated hat sogar einen kleinen Artikel veröffentlicht darüber und so. Also es war schon ein Riesending.
Und alle haben es irgendwie gedacht, ach, das ist doch eine nette, lustige Studentengeschichte.
Genau. Außer die fünf, die halt so ein bisschen Angst bekommen haben, ne? Klar, teilweise waren sie nicht mal strafmündig, weil man ist da ja ein bisschen früher an der Uni als hier, ne? Der eine war erst 17, die anderen waren schon volljährig immerhin.
Aber mit 17 bist du ja zwar nicht volljährig, aber strafmündig
ja, aber, bist du ja schon. Aber nicht vollständig.
Nicht voll, ja.
Okay. Die anderen hatten eben Schiss, dass sie ein bisschen ernsthafteren Ärger bekommen und so, weil auch mehr und mehr Leute in der Verbindung, das lässt sich ja dann nicht so ganz verbergen, davon Wind bekommen haben. Und auch ein Artikel in Daily Cal veröffentlicht wurde, dass die Polizei kurz vor einem Durchbruch ist.
Im Hochtouren im Mittel.
Wo ich mir auch gedacht habe, so, du bist Polizist, ich stell's mir so vor, vielleicht kennt ihr den Film The Departed, wo man dann da durch diese ganze Ausbildung geht und so. Dein erstes Assignment vielleicht undercover, Leonardo DiCaprio, mitten in der Mafia. Und in der Realität landest du dann da irgendwie in Kalifornien und musst irgendwie so einen Uni-Diebstahl versuchen.
Naja.
Blöd gelaufen. Blöd oder gut gelaufen? Wer weiß, für Leonardo DiCaprio ist es nicht so gut ausgegangen.
Spoiler.
Sorry. Und am 30. Oktober eben bekam der Dean der UCAL einen Anruf, dass der Baum zurückgebracht wird, wenn die Phoenix 5 volle Immunität bekommen. Das war ihre Forderung. Und um 4 Uhr Nachmittag, weil dem zugestimmt wurde, kam dann ein Mann der so ein bisschen zu alt für einen Studierenden aussah, ins Büro hat gesagt, hi, ich bin's, Richard, hier, bitteschön. Riesige Plastiktüte mit dem Ding drin. Und das Maskottchen war wieder in Sicherheit. Ein Polizist.
Halt mal auf.
Ja. Ja, du hast die ganze Zeit gar nichts gesagt, ne, weil du so gespannt warst. Ein Polizist hat es dann zurück nach Stanford gefahren, hat noch gesagt, das Opfer hat sich gut benommen auf der Rückfahrt. Also war guter Ding.
Ich finde es geil, dass da alle irgendwie auch immer noch so einen kleinen Joke mit einbauen.
Das hat so richtig ernst genommen. Es gab ein kleines Empfangskomitee noch an der University of Stanford von Studierenden. Dann musste das Ganze aber trotzdem mit aufs Police Department genommen werden, weil es ja ein Beweisstück war.
Oh, Junge.
Ja. Und die Phoenix Five haben auch noch einen letzten Brief veröffentlicht, haben gesagt, vorbei sind die Tage, an denen man harmlose Streiche spielen kann. Haben nochmal aufgefordert, dass man sich nicht unterkriegen soll von den beiden Unis und trotzdem Schabernack treiben soll, was ich auch noch ganz witzig fand. Im Nachhinein haben 2 der 5 ihre Identität auch noch offenbart. Bis dahin waren nur Bilder von denen in den Studierendenzeitschriften veröffentlicht worden, wo die sich alle so eben eine schwarze, eine orangene, eine grüne Maske und so aufgezogen hatten. Die University-Leiter haben aber auch beide gesagt, ja, eigentlich fanden wir es ganz witzig, aber wir mussten halt streng sein. Und der Stanford-Tree selbst hat leider dann ein relativ frühes Ende genommen. Mhm. Traurig, traurig. Denn in der Halbzeit Stanford gegen USC, also eine andere kalifornische Uni, wurde der von der Marching Band von Stanford zerschreddert, weil die gesagt haben, der war kontaminiert. Den konnten wir so nicht mehr verwenden. Und die haben einen neuen Stanford-Tree angefertigt.
Stark. Okay, den habe ich jetzt nicht kommen sehen, ja. Den Plot-Twist.
Gab dann eine neue Version, wurde eigens geschneidert. Die wurde auch nochmal geklaut, allerdings dann schon einen Tag später zurückgegeben, weil seitdem Streiche nie mehr dasselbe waren, Niklas. Mhm. Das ist leider die traurige Moral aus der Geschichte. Mhm. Ja.
RIP Max und Moritz.
Ja. Blöd gelaufen, ne?
Sehr blöd gelaufen, aber cool. Ja. Starker Fall. Das ist ein schöner, ich finde das Wort, das du eben benutzt hast, Schabernack. Das trifft es ganz gut. Ein schöner Schabernack. Ein
kleiner Schabernack-Fall für zwischendurch, habe ich mir gedacht. Mhm. Ja.
Ich kann aber auch ein bisschen verstehen, warum die Unis da so streng waren. Ja. Weil sowas ist dann auch ganz schnell mal, das fängt an, dass da irgendwie so ein Maskottchen entführt wird und irgendwann wird irgendein Haus angezündet oder irgendwelche Studentinnen entführen sich gegenseitig oder prügeln sich oder sonst was.
Ja.
Also so aus diesem Spaßhaften wird halt dann auch ganz schnell mal plötzlich dann doch was ein bisschen Gefährlicheres.
Gerade wenn irgendwie die Alpha-Pi-Gamma-Verbindung irgendwie noch im Spiel ist, wo man weiß, okay, wir haben wahrscheinlich die 5 harmlosesten Frat-Bros gefunden, die es überhaupt gibt in den Verbindungen. Und normalerweise ist da wahrscheinlich dann mehr Alkohol und bisschen mehr kriminelle Energie im Spiel. Die Polizei hinterher hat noch gesagt zu den 5, das fand ich auch noch ganz witzig, die hätten die für jeglichen Schaden oder so am Gebäude, also die mussten da ja nicht groß einbrechen oder sonst was, aber die hätten die nicht belangen können, weil das so eine Ranzbude war, die abgerissen werden soll, dass man dafür dann niemanden mehr hätte verknacken können oder so.
Ja, sehr gut.
Fand ich auch noch ganz cool. Gut. Ja.
Nee, hat mir sehr gefallen, der Fall.
Sehr schön, deswegen gähnst du mir jetzt gerade mitten nicht so sicher. Okay, alles klar.
Es steht nicht in direkter Kausalität mit der Qualität des Falls.
Okay, und damit kommen wir mal zum Community-Verbrechlein.
Community-Verbrechen.
Da schickt ihr uns ja, wie gesagt, immer selbstbegangene, beobachtete Gaunereien ein. Und wir müssen erstmal natürlich über die Gaunerei von der vergangenen Woche kurz reden. Susannas Obstdiebstahl, wir erinnern uns. sie hat sich nochmal gemeldet, weil wir uns ja gefragt hatten, ist sie da eingebrochen? Wie kam sie auf die Bäume? Vor allem Kokosnüsse und so.
Ist sie wirklich auf der Straße
geblieben?
Hatte sie eine sehr lange Schere dabei?
Ja, ist alles nicht so leicht. Wie kam sie an das Obst? Und sie hat gesagt, ich würde mich nie und niemals auf das Grundstück einer fremden Person trauen, auch wenn die schönste Palme im Garten steht. Ich sag nur so viel, in südlichen Ländern bauen die Bauer, Gartenbesitzer kleine Mauern um ihre Grundstücke. Wenn jemand auf die meistens Hufthöhe Mauer klettert und dabei gründlich aufpasst, dass sie nicht über die Mittellinie der Mauer kommt und von niemandem gesehen wird, dann bleibt er/sie noch im legalen Rahmen. Ansonsten stehen einem öffentliche Parks und Straßenrände immer zur Verfügung. Die Kokospalme wurde auch so gefunden, war recht klein gewachsen, es ist aber so lange her, dass ich leider selber nicht mehr weiß, wie die Kokosernte abgelaufen ist. Leider kann ich die Früchte nicht im Supermarkt kaufen, das Besondere ist ja, dass ich sie selber pflücken kann. Ich arbeite schon fleißig an diesen psychopathischen Zügen, aber werde mir demnächst auch ein Fachbuch über exotische Früchte und Gemüse holen. PS, muss ich jetzt noch einen Gemüsefall einreichen? Ich fühle mich etwas unter Druck gesetzt. Ich tue, was ich kann, aber wenn ich jetzt auf einem Karottenfeld erwischt werde, werde ich euch verpfeifen. Anstiftung zu Gemüsekriminalität ist auch strafbar und jetzt steckt ihr auch dran.
Liebe Grüße. Dann nehmen wir natürlich die volle Verantwortung
für. Ja. Gleichzeitig, bitte klaut keine Sachen extra fürs Community-Verbrechen. Genau. Ja? Das wäre wichtig. Genau.
Nur dass fürs Community-Verbrechen, wenn ihr klaut.
Ja. Also das ist jetzt so ein Fall, wo, wenn wir jetzt eine Videofolge veröffentlichen würden, würde man mich so komisch zwinkernd hier sehen. Weil eigentlich wollen wir ja schon, dass ihr uns einfach was einschickt. Und es ist eigentlich egal, wo es herkommt. Aber bitte tut es nicht.
Auch, ob ihr danach ins Gefängnis kommt oder nicht. Hauptsache, der Content stimmt.
Ja, genau. Ja. Hauptsache, es ist funny.
Show must go on.
Ja.
Vielen Dank, Susanna. Und kleine Empfehlung, ich habe in letzter Zeit häufiger auch mal so ein paar Instagram-Kanäle bei mir reingespült bekommen, wo Leute irgendwelche ganz wilden, exotischen Früchte essen, die man so auch vorher noch nie gesehen hat. Ja. Also vielleicht wäre das ja auch ein Lifestyle für dich. Da kannst du das Hobby zum Beruf machen.
Ja, was war die exotischste Frucht, die du da gesehen hast? Ja,
das kann ich dir nicht sagen. Die sahen alle komplett aus, als wären sie von irgendwelchen Alien-Planeten und den Namen habe ich mir nicht gemerkt. Hm. Aber war wild.
Das klingt wirklich nach wildem Content, Warte, ne? Also wirklich, guck da gerne mal rein. Susanna, du hast auch
gut. Ja, wir verlinken es auf jeden Fall in den Shownotes.
Absolut, ja. Shownotes finde ich auch gut, dass du hier noch so den Schein eines super professionellen Podcasts warst.
Na komm, versuch was wert.
Susanna, du bist auf jeden Fall freigesprochen. Bitte klau kein Gemüse aus dem Aldi um die Ecke. Die Community hat auch immer durch die Bank gesagt, 1 von 10 Niedertracht, also brauchst dir keine Sehr Gedanken schön. Machen. Und deswegen kommen wir mal zum Verbrechlein dieser Woche, das uns eingeschickt hat, die liebe Romy. Romy hat geschrieben, es geschah Ende der 70er Jahre in Zweibrücken. Meine Freunde und ich waren damals leider nicht die Täter, fanden die Tat aber mega und ärgerten uns ein wenig, dass uns das nicht eingefallen ist. Okay. Damals stand in Zweibrücken der Bismarck, in Klammern ein Denkmal, vor dem Standesamt der Stadt auf einem Sockel, umrundet von einer kleinen Wiese.
Ich hätte mir auch Sorgen gemacht, wenn es der echte ist. Ja,
der ist sehr alt geworden. Ne? Vielleicht 1870er Jahre. Ne?
Man weiß nicht, welche
70er. Wir wissen nicht, wie alt Romy ist. 1870er,
das wäre es schon gewesen.
Ja, ja, das hätte schon gepasst. Trotzdem gelang es einer Gruppe, in Klammern, ich vermute mal, dass es eine Gruppe war, denn alleine dürfte es sehr schwierig gewesen sein, dem Bismarck ein rosa Tütü anzuziehen und ihn rosa anzumalen. Sie mussten mit einer Leiter, denn er stand ja doch ziemlich hoch, an ihm emporgeklettert sein. Anders kann dieses dreiste Verbrechen nicht geschehen sein. Erstaunlich ist dazu noch, dass die Kreuzung auch nachts relativ gut befahren war und niemand die dreiste Tat gesehen hat. Damals, es herrschte noch Handy- und Internetfreizeit, ging die Tat tagelang durch die Presse mit noch und nöcher an Bildern. Soviel ich weiß, wurden die Täter glücklicherweise nie gefasst. Ich hoffe, euch gefällt mein kleines Verbrechlein. Liebe Grüße, Romy aus dem schönsten Saarland der Welt, in Klammern, Zweibrücken liegt in der Pfalz. Hat auch noch Bilder mitgeschickt vom Standort damals und vom Standort heute. Standort damals, can confirm, eine Wiese mit Kreisverkehr drumherum. Sieht sehr herrschaftlich aus. Liegt vielleicht daran, dass das so ein Sepia-Bild ist und so. Aber sieht eher so aus, als wären da auch sowieso nie Autos lang gefahren, sondern als würde da nachts irgendwie eine Kutsche vorbeifahren. Ja.
Okay, sehr schön. Ja, danke schön, Romy. Hm.
Ja.
Also als allererstes Mal würde ich mal eine Sache direkt zurückweisen, die sie gesagt hat, oder in Frage stellen. Romy hat geschrieben, es hat niemand bemerkt, dass die TäterInnen da hoch sind.
Ja.
Das muss ja gar nicht stimmen. Nur weil sich niemand gemeldet hat, kann ja auch sein, dass sich die Leute da gesagt haben, oh, da klettert irgendwer mit der Leiter hoch.
Ja, der hatte eine Warnweste an. Fahren wir mal weiter.
Ja, also ich meine, wir reden hier von den 70ern. Ist ja nicht so, dass du direkt hättest die Polizei rufen können.
Ja,
nur weil jemand da mit einer Leiter hochklettert, heißt es ja auch nicht, dass es irgendwas Illegales ist. Es kann ja auch jemand sein, der
einfach den Bismarck streicheln wollte.
Gerade arbeitet. Ja,
genau.
Oder nachts der an der Statue gerade Reparatur
durchführt. Wer kennt nicht? Die berühmt, also erstmal, sehr oft sieht man ja Reparaturarbeiten an Statuen, ne? Und dann meistens auch nachts.
Deswegen sieht man die ja nie, weil die immer noch
nachts sind. Ja, genau. Ja. Wahrscheinlich war es das, ja. Ja, finde ich aber trotzdem, ich finde es sehr gut. Nicht einfach nur irgendwie wir hatten es vorhin schon, ein Hitlerbärtchen malen oder so, sondern direkt komplett rosa anmalen und vor allem das Tütü. Das finde ich eine schöne Ergänzung. Irgendwie, da hat sich jemand Mühe gegeben.
Da hat sich wer was bei gedacht einfach.
Ja, weil das finde ich auch eine schöne Wahl für so eine ernste Statue. Ne? Ich habe es mir auch nochmal angeguckt.
Der eiserne Kanzler.
Genau, der eiserne. Ich finde es so schön, weil in einem rosa Tütü, da kannst du so eisern sein, wie du willst.
Und so Kanzler sein, wie du willst.
Ja. Niemand ist in einem Tütü noch ernst zu nehmen. Man kann
also, außer Ballerinas.
Ja, ja. Ja, wenn du beim Ballett bist, dann vielleicht. Ansonsten niemals. Es ist wirklich die einzige Umgebung, in der man noch ernst zu nehmen ist. Deswegen finde ich das eine sehr schöne Wahl dafür.
Das stimmt. Es nimmt der Situation. Es ist natürlich auch scharfe Historienkritik.
Ja,
natürlich. Ganz, ganz klar.
Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, auch explizit an dich, relativ offen. Ist da eine politische Botschaft hinter? Ja. Was ist die Message des Ganzen? Weil das habe ich mich gefragt. Die haben sich ja jetzt hier Mühe gegeben, das zu machen, ne? Klar, es ist witzig und so, rosa Tütü, hihi. Aber was ist die Message dahinter, Niklas?
Ja, ganz klar natürlich die fehlende Aufarbeitung Deutschlands mit seiner historischen Vergangenheit.
Ja.
Gerade in den 70ern, da hast du natürlich vielleicht noch eine andere Zeit Deutschlands auch im Kopf gehabt. Man hat jetzt aber keine Statue aus vielleicht der anderen Zeit da und hat sich gedacht, gut,
Bismarck ist auch okay, war zwar 50 Jahre früher, aber guck.
Naja, ich sag mal, ist schon irgendwo noch mit dabei. Ne?
Ja, okay, also.
Mitgehangen, mitgefangen, sag ich mal.
Da ist auch eine ganz klare Linie zu erkennen. Ja,
ganz eindeutig.
Ich wollte eigentlich schon die Botschaft muss ein bisschen klarer erkennbar sein, Skala ins Leben rufen. Weil ich nicht ganz verstanden habe. Ja, die
werden wir dauernd brauchen.
Ja, aber du scheinst es erkannt zu haben als Historiker.
Ja.
Würdest du sagen, es war angemessene Kritik?
Ja.
Ja, okay. Gut.
Ja.
Ja gut, wenn man die Kritik so sieht, wie du sie gerade beschrieben hast, dann muss man eigentlich sagen, dass sie angemessen war, ne? Ja, das stimmt. Ja, wär sonst schwierig.
Dann definitiv. Ja. Ich meine, ja, also gibt auch viele Stimmen, oder viele Historiker, wenn ich mich an den Geschichtsunterricht richtig erinnere, die sagen, durch Bismarcks Politikstruktur, also die war einer der Gründe, warum wir auch im Ersten Weltkrieg am Ende gelandet sind.
Ja.
Heißt, dem ollen Hund haben wir einiges zu verdanken. Da kann er sich das Tütü der Schande schon mal anziehen.
Ja, das Tütü der Schande, ja. Ich dachte vielleicht, es wäre so ein bisschen progressiv gedacht. So ein bisschen
70er,
Hippie-Zeit, vielleicht so ein bisschen erste LGBTQ-Plus-Bewegung oder so.
Kann natürlich auch sein.
Ja.
Quasi im Kontrast zum konservativen Deutschland und wer könnte das besser vertreten als Bismarck?
Ja, das war meine Interpretation des Ganzen.
Ja. Würde ich mitgehen?
Ja, okay. Also in dem Fall, das finde ich eigentlich noch besser, weil die haben das so offen gestaltet, das ist ein bisschen wie ein Gedicht im Deutschunterricht. Du kannst im Endeffekt alles da rein interpretieren.
Alles ist auch richtig.
Alles ist richtig. Am Ende hat sich Shakespeare wahrscheinlich gar nichts dabei gedacht.
Memento mori.
Carpe diem, ja. Am Ende hat sich der Autor nichts dabei gedacht, hat einfach irgendwie Wirrwarr-Kram aufgeschrieben, aber 300 Jahre später interpretiert man was rein. Deswegen tolle Tat, 10 von 10. Ich würde sagen, Farbwahl auch 10 von 10, Niedertracht sehr gering.
Ja, da würde ich jetzt keine Niedertracht sehen. Hm,
ja.
Also.
Ist die Frage.
Sagen wir mal 1 von 10, weil irgendwer musste das vielleicht wieder sauber machen.
Ja, der Regen wahrscheinlich. Ne?
Ja, deswegen.
Also je nachdem, was waren das für Farben.
Wenn es schön aussah, musste es vielleicht auch niemand sauber machen.
Ja, ja, ich habe das Bild jetzt gesehen. Mittlerweile ist er wieder grün.
Na dann.
Also, alles gut.
Naja.
Ja, gut. Aber war sehr hoch. Also, Kletterskills auch auf jeden Fall vorhanden. Vor allem breitschultrig, da das Tütü drüber zu kriegen, gar nicht so leicht. Ja. Gar nicht schlecht.
Vielleicht die Boulder-Bewegung gestartet.
Ja, damals, ja, auch ähnliche Zeit.
Otto von Bouldermark.
Oder gut. Ja, also Romy, vielen Dank dafür. Du bist natürlich freigesprochen. Du hast das Ganze ja nur beobachtet. Vielleicht Romy auf der Verräterin-Skala, ne? Sie hat jetzt vielleicht noch irgendwen in die Pfanne gehauen. Nachher wird da jetzt noch jemand verknackt, rückwirkend.
Ist, glaube ich, verjährt.
Ja, ist verjährt. Ja, wahrscheinlich. Deswegen, Romy, du bist safe. Vielen Dank für die Nachricht. Wir bemühen uns auch, weniger Anglizismen zu verwenden. Hat sie uns noch geschrieben. Sie versteht es oft nicht. Und, Romy, wir geben uns beste Mühe.
da rutschen wir schon häufiger. Wenn ich gerade alleine an diese Folge zurückdenke, war da vielleicht der ein oder andere dabei. Das tut uns leid, das ist
College-Bezug, konnte man nichts machen.
Daran lag es. Ja. Ja. Sonst sind wir da wirklich überhaupt nicht in dem Modus. Ja, fairer Punkt.
Ansonsten war es das für diese Folge. Wir hören uns dann kommende Woche wieder. Da gibt es ein kleines Verbrechen, einen Zeitungsartikel. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Und bis dahin hört gern mal bei Rosenlose Frechheit rein. Da geht es gerade um Temptation Island. Bald
Temptation.
Bald wieder Bachelorette-Zeit, auch irgendwann im Spätsommer. Fantastische Staffel wird das. Da dürft ihr auch gespannt sein. Die Bachelorette dieses Jahr, Niklas.
Ja, ich halte mich fest.
Bisexuell, es wird Männer und Frauen geben.
Die lassen sich immer wieder was
Neues
einfallen.
Die Innovationsmaschine bei RTL, die läuft auf Hochtouren.
Da muss ich aber kurz einhaken, das ist nicht ganz neu. Als Teenager, eine meiner liebsten Fernsehserien auf MTV damals war Shot of Love mit Tila Tequila.
Okay, ja, sehr gut.
Es auch eine Dating-Sendung war, wo dann eben auch Tila Tequila Männer und Frauen gedatet hat, weil sie bisexuell waren.
Ja.
Hat sich später dann rausgestellt, sie war eigentlich gar nicht bisexuell. Sie hat das nur gespielt, weil das cooler ankam für die Show.
Ja.
Mittlerweile hat sie auch, ist sie, glaube ich, auch ein bisschen, hatte irgendeine Krankheit, wahnsinnig geworden und hat Bilder von sich selbst im Hitler-Kostüm auch gepostet.
Ja.
Also, sagen wir mal, ich wünsche der diesjährigen Bachelorette einen besseren Werdegang.
Ja, dass sie einen anderen Lebensweg nimmt, ja. Genau, und ansonsten hört vielleicht mal bei Gelatine Kenobi rein. Gibt es da gerade was Neues? Vermutlich nicht. Aber
ich werde jetzt für der nächsten Folge nicht dabei sein, aber wenn ihr wir haben auch mal kurz die Verantwortung einfach mal wegschieben von mir.
Ja.
Wenn ihr anderen da die Zeit euch auch nochmal nehmen möchtet und euch mal zusammensitzen möchtet, für unsere lieben ZuhörerInnen, dann wird natürlich was kommen, wenn euch das die Zeit wert ist.
Ja. Ich finde sehr gut, dass du mich gerade in die Scheiße reitest, weil ich ja immer derjenige bin, der überhaupt keine Zeit dafür diese Aufnahmen findet. Ne? Ansonsten war es das für diese Woche. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss.
Ciao.